Cat wusste, sie redeten über Breas Freund. Wenn ihr Vater eingeschlafen war, kletterte sie auf das Dach, um ihn zu treffen.
»Drei neue Dinge musst du kennengelernt haben, ehe du zu uns zurückkehrst«, hatte der gütige Mann Cat befohlen, als er sie in die Stadt geschickt hatte, und daran hielt sie sich. Manchmal waren es nur drei neue Wörter der Bravosi-Sprache, dann wieder kam sie mit Seemannsgeschichten über wunderliche und sonderbare Geschehnisse aus der weiten, nassen Welt jenseits der Inseln von Bravos, über Kriege und Krötenregen und ausgeschlüpfte Drachen. Zuweilen hatte sie drei neue Scherze gehört oder drei neue Rätsel oder Kniffe des einen oder anderen Handwerks gelernt, und hin und wieder erfuhr sie auch ein Geheimnis. Bravos war eine Stadt wie gemacht für Geheimnisse, eine Stadt des Nebels und der Masken und des Raunens. Selbst die Existenz dieses Ortes war ein Jahrhundert lang ein Geheimnis gewesen, hatte das Mädchen gelernt. Die genaue Lage der Stadt war dreimal so lange verborgen geblieben.
»Die neun freien Städte sind die Töchter des einstigen Valyria«, hatte der gütige Mann sie gelehrt. »Bravos hingegen ist der Bastard, der von zu Hause weggelaufen ist. Wir sind ein Mischlingsvolk, Söhne von Sklaven und Huren und Dieben. Unsere Ahnen stammten aus einem halben Hundert Länder und haben an diesem Ort Zuflucht vor den Drachenlords gesucht, welche sie versklavt hatten. Mit ihnen kam ein halbes Hundert Götter, doch einen verehrten sie gemeinsam.«
»Ihn, mit den vielen Gesichtern.«
»Und mit den vielen Namen«, hatte der gütige Mann erwidert. »In Kohor heißt er Schwarze Ziege, in Yiti Löwe der Nacht, in Westeros der Fremde. Alle Menschen müssen sich am Ende vor ihm verneigen, gleichgültig, ob sie die Sieben oder den Herrn des Lichts, die Mondmutter oder den ertrunkenen Gott oder den großen Hirten anbeten. Alle Menschen gehören ihm. Sonst würde irgendwo auf der Welt ein Volk ewig leben. Kennst du ein Volk, das ewig lebt?«
»Nein«, antwortete sie darauf. »Alle Menschen müssen sterben.« Cat wurde stets vom gütigen Mann erwartet, wenn sie in der Nacht, in welcher der Mond schwarz wurde, zum Tempel auf dem Hügel zurückschlich.
»Was hast du inzwischen Neues erfahren, das dir noch unbekannt war, als du uns verlassen hast?« fragte er sie dann.
»Ich weiß, was der blinde Beko in seine scharfe Austernsoße tut«, erwiderte sie. »Ich weiß, dass die Mimen in der blauen Laterne den Lord von der traurigen Gestalt geben werden und die Mimen auf dem Schiff deswegen sieben betrunkene Ruderer spielen wollen. Ich weiß, dass der Buchhändler Lothur Lornell im Hause des Kaufmannskapitäns Moredo Prestein schläft, wann immer der ehrenwerte Kaufmannskapitän auf Reisen unterwegs ist und stets wieder auszieht, wenn die Füchsin heimkehrt.«
»Es ist gut, solche Dinge zu wissen. Und wer bist du?«
»Niemand.«
»Du lügst. Du bist Cat von den Kanälen. Ich kenne dich gut. Geh und schlaf, Kind. Morgen musst du dienen.«
»Alle Menschen müssen dienen.« Und das tat sie. Drei Tage jeweils von 30. Wenn der Mond schwarz war, wurde sie zu Niemand, einer Dienerin des vielgesichtigen Gottes in einer schwarz-weißen Robe. Sie ging neben dem gütigen Mann durch die wohlriechende Dunkelheit und trug ihre Eisenlaterne. Sie wusch die Toten, begutachtete ihre Kleidung und zählte ihre Münzen. An manchen Tagen half sie auch Umma beim Kochen, hackte große weiße Pilze oder entgrätete Fisch. Aber nur solange der Mond schwarz war. Den Rest der Zeit war sie ein Waisenmädchen, das ein paar zerbeulte, zu große Stiefel und einen braunen Umhang mit ausgefranstem Saum trug, das »Miesmuscheln, Herzmuscheln, Klaffmuscheln« rief, während es seinen Karren durch den Lumpensammlerhafen schob. Heute Nacht würde der Mond schwarz sein, gestern Nacht war er schon nur noch eine dünne Sichel gewesen.
»Was hast du inzwischen Neues erfahren, das dir noch unbekannt war, als du uns verlassen hast? würde der gütige Mann sie fragen, sobald er sie sähe.
»Ich weiß, dass Bruscos Tochter Brea sich mit einem Jungen auf dem Dach trifft, wenn ihr Vater schläft«, dachte sie. »Brea lässt sich von ihm anfassen«, sagt Thalea, »obwohl er nur eine Dachratte ist und Dachratten ja angeblich allesamt Diebe sind.«
Das war allerdings nur eine Sache. Cat brauchte noch zwei weitere. Deswegen machte sie sich jedoch keine Sorgen. Unten bei den Schiffen gab es immer Neues zu erfahren. Als sie wieder am Haus angekommen waren, half Cat Bruscos Söhnen beim Ausladen des Bootes. Brusco und seine Töchter verteilten die Schalentiere auf drei Karren und legten sie auf Seegras aus.
»Kommt zurück, wenn ihr alles verkauft habt«, sagte Brusco zu den Mädchen so wie jeden Morgen, und sie brachen auf, um den Fang feil zu bieten.
Brea schob ihren Karren zum purpurnen Hafen, um an die Seeleute aus Bravos zu verkaufen, die dort angelegt hatten. Thalea nahm sich die Gassen um den Mondweiher vor oder verkaufte zwischen den Tempeln auf der Insel der Götter. Cat hatte den Lumpensammlerhafen als Ziel, wie an 9 Tagen von 10. Nur Bravosi durften den purpurnen Hafen benutzen, aus der überfluteten Stadt und dem Palast des Seelords. Schiffe aus den Schwesterstädten und dem Rest der weiten Welt mussten den Lumpensammlerhafen nehmen, der ärmlicher, rauer und schmutziger als der purpurne war. Dort ging es geräuschvoller zu, da Seeleute und Händler aus einem 50 Länder die Kais und Gassen bevölkerten und sich mit denen mischten, die ihnen zu Diensten waren oder die sie als Beute betrachteten. Für Cat war es der schönste Ort in ganz Bravos. Sie mochte den Lärm und die fremdartigen Gerüche, und sie schaute gern nach, welche Schiffe mit der Abendflut ein- und ausgelaufen waren. Auch die Seeleute mochte sie. Die ausgelassenen Tyroshi mit ihren dröhnenden Stimmen und gefärbten Backenbärten, die hellhaarigen Lyseni, die immer versuchten, ihren Preis herunterzuhandeln,